wunderschön. Es war absolut perfekt. Es war das beste Rennen aus allen Kategorien dieses Jahr, was wir gesehen haben. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Monza und Perke. Nein, wir reden heute nicht nur über Formel 1, wir reden heute nicht nur über Formel 1 und Formel 2, wir reden über Formel 1, Formel 2 und Formel 3, weil es ist einfach so unfassbar viel passiert. Es war so ein geisteskrankes Wochenende. Formel 3, wir haben einen Formel 3-Weltmeister, es war das letzte Rennen der Saison. Formel 2 hat geballert und Formel 1 war auch ein absolut geiles Rennen. Ich habe richtig Bock auf die Episode, lass uns direkt reindiven in die ganzen Themen.
Ja, diese Woche müssen wir über alles reden, weil du hast gesagt, es war unfassbar geil, es ist unfassbar viel passiert. Trotzdem starten wir irgendwie in der Formel 1 ein, aber nicht mit einem Formel 1-Fahrer, denn der ist direkt am Freitag gefahren. Kimi Antonelli hat am Freitag das Auto von George Russell übernommen, im ersten freien Training der Formel 1. Und sagen wir mal so, lang war sein Einsatz nicht. Also er ist eine richtig schnelle Runde gefahren. Er hat gut ausgesehen im ersten freien Training, das Wasser gefahren ist, viel war es ja wie gesagt nicht. Und dann hat es ihn irgendwie in Parabolika erwischt. Er hat das Auto leider in die Wand gesetzt, aber man kann auch dazu sagen, Parabolika hatten gerade im ersten und zweiten freien Training einige Fahrer Schwierigkeiten mit. Bernd Mailänder auch, auch das Safety Car ist bei seinem Test gecrashed. Das heißt, Parabolika war am Anfang des Wochenendes schwierig zu nehmen. Antonelli hat es leider Gottes erwischt und er konnte nicht viel fahren. George Russell, das Auto war dann gut kaputt, sag ich mal. Ist natürlich blöd, dass Antonelli crasht und so dann den Tag danach verkündest du ihn als Fahrer für nächstes Jahr. Ist ungünstiges Timing von Antonelli gewesen, sag ich mal, aber man muss es ihm auch erlauben. Der ist sehr, sehr jung immer noch. Der wollte direkt zeigen in seiner ersten Formel-1-Session, was er kann, dass er zu Recht so gehypt wird. Und dann hat er einfach mal ein bisschen übertrieben passiert. Sollte nicht passieren, aber wenn es einem passieren kann, dann wahrscheinlich so in einem jungen Fahrer.
Ja, also das Ding ist, die eine Runde, die er zustande bekommen hat, die sah sehr, sehr, sehr solide aus, muss man sagen. Die war wirklich impressive, gerade für seine allererste Runde. Aber das Ding ist, er hat halt auch gezeigt, dass er auf einer anderen Ebene noch nicht ready dafür ist. Ihm fehlt einfach die Erfahrung. Er ist einfach noch nicht bereit dafür, weil er eben keine Erfahrung in der Formel 1 bis jetzt sammeln konnte und grundsätzlich sehr, sehr schnell durch das ganze System ja jetzt durchgerusht wurde. Und das hat sich natürlich dann gezeigt, indem er ganz einfach in der Parabolika abgeflogen ist. Aber nichtsdestotrotz, die Kritiker waren sehr laut dieses Wochenende.
Du bist einer davon.
Im Endeffekt, ich war einer davon, sicherlich. Und ich bleibe auch immer noch einer davon. Ich bin immer noch der Meinung, dass es zu früh ist, Kimi Antonelli so schnell in ein Top-Team reinzusetzen. Aber im Endeffekt, er hat den Sitz, er wird sein Bestes geben, uns alle von dem Gegenteil zu überzeugen. Und mal gucken, ob er es schafft. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr interessant werden. Und Nico Rosberg ist, by the way, der Mann hat dieses Wochenende einiges Interessantes gedroppt, muss man mal ganz kurz sagen. Weil er hat zum einen revealed, dass er einfach gefühlt in seinen DMs noch eine Kaufoption für Alpine hat. Das zum einen.
Ja, Großteile des Teams kann er kaufen, hat er wohl ein Angebot in seinen E-Mails noch liegen. Aber er hat direkt gesagt, er wird es nicht kaufen, wird er nicht machen. Aber Alpine ist scheinbar zum Verkauf.
Also das fand ich schon vogelwild. Und was er auch noch gesagt hat, Nico Rosberg bleibt weiterhin der Auffassung, dass Toto Wolff weiterhin Max Verstappen als Nummer 1 Target hat und er Max Verstappen für 2026 unter Vertrag nehmen will. Und Nico Rosberg bleibt in dem Fall nämlich auch damit der Auffassung, dass es 2025 ein Kräftemessen zwischen Antonelli und Russell wird, wer denn quasi der bessere Fahrer ist und wen man eher als Teammate von Max Verstappen vielleicht partnern könnte in der Zukunft, wo ein Max Verstappen bei Mercedes fahren könnte.
Offensichtlich Antonelli, weil du holst keinen Antonelli straight aus der Formel 2 hoch, nachdem er ein Jahr Formel 2 gefahren ist, um ihn dann nach einem Jahr Formel 1 wieder wegzumachen, ob jetzt ein anderes Team oder komplett raus aus der Formel 1, das wirst du nicht machen. Ich glaube, dann könnte es eng für George Russell werden. Das kann ich mir vorstellen. Wo dann vielleicht, ich habe das Ganze mal, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich mir selbst zusammengesponnen habe. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich es irgendwo gelesen habe, Credits an die Person. Da, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man einfach jetzt bei Sauber bzw. Audi sagt, oh, vielleicht, wenn das so stimmt, geht da eine Tür auf, geben wir einfach irgendjemandem so einen Bottas oder so einen Einjahresvertrag und gehen dann für 26 darauf, dass wir George Russell zu Audi lotsen. wenn eh Max Verstappen kommt und dann hat man die Fahrerpaarung Verstappen und Antonelli bei Mercedes und Russell und Hülkenberg, fangen beide mit H an, kann man sich mal vertun. Russell und Hülkenberg bei Audi, fand ich eine interessante Theorie auf jeden Fall. Und wo wir gerade dabei sind, dass Verstappen zu Mercedes gehen könnte, dachte ich, kann ich die Theorie einfach gleich mal mit reinwerfen.
Also, wäre auf jeden Fall wild. Ich glaube jetzt nicht, dass man wirklich fix darauf gamblen tut.
Nein, das wird man auf keinen Fall so richtig machen.
Also, es wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich bin immer noch nicht davon fest überzeugt, dass wir Max Verstappen irgendwann mal bei Mercedes sehen sollten. Ich meine, wenn Red Bull sich weiterhin rückwärts entwickeln sollte, okay. Aber ich glaube auch, dass Max sehr viel Loyalität an sich gegenüber Red Bull verspürt, gerade eben dadurch, dass er dreimal mit Red Bull Weltmeister geworden ist. Ob er ein viertes Mal Weltmeister wird, das steht in den Sternen aktuell. Aber wir schauen uns das mal über die nächsten paar Monate noch in Ruhe an. So, Perke, dann aber gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar vom Antonelli-Crash würde ich dann glatt mal in die Formel 2 überspringen, wenn es für dich fein wäre. Da hatten wir nämlich gleich direkt am Anfang des Wochenendes, ja, nach der Bekanntgabe, oder was heißt am Anfang des Wochenendes, wir hatten es eigentlich in der Mitte der Woche, als bekannt gegeben wurde, dass Franco Colapinto Logan Sargeant ersetzt, ja, eine offene Stelle in der Formel 2, die Olli Goethe gefüllt hat. Und können wir mal ganz kurz festhalten, wie unfassbar geil Olli Goethe sich für sein F2-Debüt geschlagen hat.
Ja, es war auf jeden Fall gut, direkt im Qualifying P12. Im ersten Qualifying in der Formel 2 ist ein achtliches Ergebnis, würde ich es mal nennen, weil P12 in der Formel 2 ohne richtige Vorerfahrung, ohne dass du Vorbereitung hattest, dich darauf vorzubereiten, ohne wirklich jemals Formel 2 so richtig gefahren zu sein. Direkt P12 im Qualifying ist ein super Ergebnis. Dann ist er natürlich auch unglücklich gewesen im Rennen, im Sprintrennen und im Feature Race. Lief nicht alles zu seinen Gunsten, aber mein Gott, das war das erste Formel 2 Rennen für ihn. Das war jetzt einfach nur ein Rennen, um sich mal dran zu gewöhnen. Ab nächsten Wochenende kann man vielleicht richtig angreifen. Aber dafür, dass er das zum ersten Mal gemacht hat, war das an sich ein super Wochenende für ihn. Und ich glaube, er kann stolz drauf sein, dass er es ohne Vorbereitung so gut hinbekommen hat.
Ja, vor allem, wenn man sich das Feature Race jetzt mal anguckt, wo Olli Goethe ja auch mitgefahren ist, muss man auch ganz klar sagen, der Mann hat wirklich lange, hat er einen Safety Car Restart von Anfang an, also von ganz vorne im Feld gemacht. Das war wild, also war auch schön zu sehen, dass Olli Goethe das Feld mal angeführt hat bei einem Restart. Hat direkt seine ersten Führungsrunden eingetütet in der Formel 2. Und hat sich dann ja auch, obwohl er auf älteren Reifen war, echt solide gegenüber den erfahrenen Formel 2 Piloten wirklich gut messen können und auch verteidigen können. Und es war einfach schön anzusehen. Deutsche Brille ging dann natürlich wieder ganz groß nach oben. Aber ich glaube, Perke, den Mann werden wir so oder so, also mal unabhängig davon, dass er jetzt eh noch den Rest der Formel-2-Saison mitfährt, ich wäre auch so da überzeugt gewesen, dass er selbst, wenn er Formel 3 weitergefahren wäre jetzt und nur bis jetzt halt, wo die Saison vorbei ist, wir ihn nächstes Jahr in der Formel 2 gesehen hätten. Gleiches erwarte ich übrigens auch noch von Tim Tramnitz, aber zu dem kommen wir dann auch noch.
Weiß ich nicht. Der hat ja auch was geschafft. Aber wie gesagt, sagst du ja, zu dem kommen wir gleich, aber ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr schon Formel 2 fahren wird.
Genau, auf jeden Fall, Olli Goethe. Sehr schönes Formel-2-Debüt gehabt. Aber, Perke, wenn wir jetzt eh schon in der Formel 2 sind, lass uns noch ganz kurz dabei bleiben. Und zwar lass uns einen Blick auf den Championship-Führenden auf den Championship-Führenden werfen. Isaac Hadjar. Der Mann hat im Feature-Race keine Punkte geholt. Und das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch der WM-Kampf in der Formel 2 wieder ein Ticken interessanter wird. Gerade auch, weil Bortoleto nämlich wirklich volle Punktzahl geholt hat.
Richtig, das ist nicht mehr viel. Es sind genau 10,5 Punkte, die die beiden trennen. Das heißt, das ist wirklich überhaupt nicht viel. Das ist in einem Rennwochenende aufgeholt. Man hat lange gesagt, ja, Hadjar, der fährt jetzt irgendwie davon. Und jetzt hat er ein Nullerwochenende, wo er weder im Sprintrennen noch im Feature ist, irgendeinen Punkt geholt hat. Und Bortoleto hat halt dieses Wochenende 25,5 Punkte gemacht. Das ist eine Menge, die er aufgeholt hat. Das wird close. Es sind auch noch genug Rennen, um das aufzuholen. Das heißt, da wird's eng. Man hat gedacht, Hadjar wird jetzt wahrscheinlich davonfahren. Der kontrolliert die Formel 2 jetzt irgendwie. Der braucht nicht mehr die Hammerergebnisse. Aber ich bin gespannt, wie auch ein Hadjar reagiert, wenn es jetzt close wird. Weil Hadjar, wenn ich mir die Saison hier so angucke, ich habe hier alle Ergebnisse mal vor mir liegen, der ist immer mal, also in den Feature Races performt er meistens richtig gut. Aber der hat immer so ein Rennen pro Wochenende dabei, wo er gar keinen Punkt holt. Das kannst du dir halt jetzt zu diesem Zeitpunkt schon fast nicht mehr erlauben. Wenn ich hier sehe, in Imola Sprintrennen 0 Punkte, Spielberg Sprintrennen 0 Punkte, Silverstone Sprintrennen 0 Punkte, Budapest Feature Race 0 Punkte, Spa Sprint Race 0 Punkte. Jetzt Monza, in beiden Rennen 0 Punkte. Das ist nicht die Konstanz, die ich von einem Weltmeister oder von einem Formel-2-Weltmeister sehen möchte. Und ich weiß nicht, ob diese Konstanz in Anführungszeichen reicht. Wenn es um Konstanz geht, reden wir gleich auch nochmal in der Formel 3 drüber. Die hat da nämlich der aktuelle oder der jetzt neue Weltmeister an den Tag gelegt. Bei Hadjar sehe ich die Saison noch nicht. Der hat immer wieder die unfassbaren Ausreißer nach oben. Der gewinnt unfassbar viele Rennen. Aber ob das am Ende reicht, ist dann halt die nächste Frage.
Vor allem, wenn man jetzt mal in unsere Pre-Weekend-Show von Monza zurückdenkt, Perke, da haben wir gesagt, wir haben ein Zitat, glaube ich, von Hadjar drinne gehabt. Wenn ich jetzt die Saison recht gut runterfahre, wenn ich mich jetzt nicht irre, war das Zitat so. Wenn ich die Saison jetzt entspannt runterfahre und einigermaßen konstante gute Ergebnisse liefern kann, dann sollte das alles klappen. Aber wir schauen mal. Dieses Wochenende hat gar nicht gepasst. Dieses Wochenende war gar nicht in der Planung für seine Championship-Hopes drinne. Also da muss definitiv noch ein bisschen was passieren, wenn er dann wirklich am Ende ganz oben mit der Trophäe stehen will. Bei Paul Aaron, wenn wir uns den mal angucken, hatten wir so oftmals gesagt, der Mann ist ja auch Rookie, ist seine erste Formel-2-Saison, fährt unfassbar gut dafür, aber war in letzter Zeit etwas unlucky und auch dieses Mal jetzt im Feature Race wieder sehr unlucky. Hat einen unfassbar guten Start hingelegt, wurde dann direkt von hinten getappt in Turn 1 rein und war dann bedauerlicherweise raus. War eigentlich sehr schade, weil ich glaube, das hätte auch nochmal einen schönen Effekt auf das ganze Rennen gehabt, wenn der Mann weitergefahren wäre.
Auf jeden Fall generell, die letzten Wochen liefen nicht so gut für ihn. In den letzten 4 Rennwochenenden, also Silverstone, Ungarn, Spa und jetzt Monza, da sind 8 Rennen, die gefahren wurden, hat Paul Aaron insgesamt 7 Punkte geholt. Das ist natürlich nichts. Hätte der die runtergefahren, wie er den Anfang der Saison runtergefahren ist oder runtergefahren hat, dann wäre er jetzt da ganz oben mit Hadjar und Bortoleto gewesen. Die letzten 4 Rennwochen lief nicht so, aber du sagst es, der Mann ist Rookie in der Formel 2. Ich glaube, das muss man einem Rookie in der Formel 2 zugestehen, dass auch mal eine schlechtere Phase am Start ist, dass du nicht immer auf dem höchsten Level performen kannst. Dafür ist es die Formel 2, dafür ist es ein Rookie. Der wird auch diese Saison stärker zurückkommen und nächstes Jahr, wenn er dann auch das eine Jahr Erfahrung hat in der Formel 2, wird er richtig stark, glaube ich. Diese Saison ist eigentlich zum Eingewöhnen gewesen. Ich glaube, es war nie Ziel von ihm, diese Saison schon die Meisterschaft zu gewinnen. Jetzt hat er sich das irgendwie schon in den letzten 4 Rennwochenenden verspielt. Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist noch ein Jahr für ihn und da kann er nochmal komplett auf Attacke gehen.
Ich glaube auch, das wird noch sehr interessant, was wir von Paul Aaron so in dem nächsten Jahr sehen werden, gerade wenn er dann die Erfahrung sich so ein bisschen gesammelt hat. Aber das bleibt auf jeden Fall interessant. Was auch interessant bleibt, beide Fahrer von Prema sind ja confirmed Formel 1 Fahrer für nächstes Jahr. Antonelli bei Mercedes, Olli Berman bei Haas. Olli Berman sehen wir auch dann nächstes Wochenende, dazu kommen wir dann auch noch.
Wahrscheinlich,
richtig. Aber die beiden hatten auch ein paar hitzige Momente on track und am Funk. Beide sehr oft darüber beschwert, dass Moving Under Braking von dem einen oder anderen war. Und die waren so ein bisschen stuck hintereinander. Am Ende gab es dann ja im Feature Race so ein, ich will jetzt nicht sagen, ein sehr Brechstangenmanöver von Antonelli. Aber er hat ihn schon ordentlich rausgedrängt. Ich meine, kann man machen. Wir haben es oft gesehen. Ob das so teamintern gut angekommen ist, wer weiß. Aber ich meine, am Ende des Tages, Perke, die beiden fahren nächstes Jahr Formel 1. Die könnten wahrscheinlich das Auto crashen. Es wär scheißegal, sind wir mal ehrlich.
Absolut scheißegal ist, glaube ich, Olli Berman dieses Jahr sowieso alles. Weil bei ihm steht ja schon ewig fest, dass er nächstes Jahr Formel 1 fahren wird.
Er fährt eh nicht um die WM.
Richtig, er ist gerade 14. in der Formel 2 WM. Ich glaube, der lässt die Saison wirklich einfach austrudeln. Ihm ist alles egal, der fährt gar keine gute Saison. Also gar keine gute Saison ist doch untertrieben. Er fährt eine richtig, richtig schlechte Saison, wenn man es einfach mal so sagen darf. Er hat natürlich immer wieder Rennen dabei, wie jetzt das Sprintrennen in Monza, das er dann gewonnen hat, wo er zeigt, ey, ich kann's, ey, ich gehöre in die Formel 1. Aber all in all ist das keine gute Saison von ihm. Klar, er hat auch ein komplettes Rennwochenende verpasst,
genau,
weil er in der Formel 1 einspringen musste.
Wo er auf Pole stand, wohlgemerkt.
Richtig, auch selbst wenn ich da jetzt 20 Punkte dazu rechne, wäre er immer noch nur 11. in der WM, wenn ich für Jeddah 20 Punkte dazu rechne. Also es ist keine gute Saison, die er fährt, aber er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er es kann, dass er nicht zu Unrecht in der Formel 1 sitzt. Man sollte nicht zu viel in diese Saison bei ihm reininterpretieren, weil bei ihm der volle Fokus liegt nicht mehr in der Formel 2. Das kann man ganz klar so sagen. Der Fokus ist jetzt schon auf der Formel 1, sich darauf irgendwie vorzubereiten. Der lässt austrudeln. Genau das gleiche. Bei Antonelli glaube ich nicht, dass das jetzt am Ende der Saison passieren wird, weil der kämpft noch um obere Position. Der ist gerade 6. Es ist nicht weit bis P5. Wenn Paul Aaron so weitermacht, ist nicht weit bis zu P4. Der wird weiterkämpfen, der wird richtig gute Ergebnisse machen. Aber wie gesagt, Berman lässt austrudeln. Sollte man einfach nicht zu viel reininterpretieren in die Ergebnisse.
Was mir bei Antonelli auch sehr gefällt, muss ich sagen. Ich war ja am Anfang, gerade von der Formel-2-Saison, großer Kritiker noch von Antonelli, dass auch Antonelli Leistungen quasi nicht dem Ruf entsprechend sind oder es noch nicht passt. Antonelli hat sich sehr, 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 sehr schnell improved, muss ich ganz klar sagen. Da muss ich auch meine eigene Kritik zurückrudern, weil er hat wirklich gezeigt, ey, er kann richtig, richtig gut fahren. Er hat ein paar Rennen gebraucht, um sich reinzufinden, aber obviously braucht man das. Und Antonelli fährt einfach inzwischen auf einem Level, was absolut Formel 2 würdig ist, auch von den Top-Leuten von Formel 2. Also da würde ich sagen, hat sich das alles eingetütet, so wie es sein muss. Zum Abschluss, Perke, machen wir ganz kurz und knapp. Riesenprops an Bortoleto. Der Mann hat einfach gefühlt F1 24 gespielt, KI-Stärke auf 0 gestellt, weil der hat eine Last-to-First-Challenge gemacht. Sicherlich das Safety-Car war natürlich im optimalen Zeitpunkt für ihn da, gerade mit der alternativen Strategie auf den Reifen. Aber es ist einfach im Endeffekt unfassbar, wenn du diese Grafik siehst. 22. gestartet, als erster über die Ziellinie gefahren. Es war schon ziemlich impressive, muss man sagen.
Auf jeden Fall, das ist ein Bewerbungsschreiben für Audi bzw. Sauber, weil da ist Bortoleto ja auch einer der heißesten Kandidaten aktuell, weil auch ein Fernando Alonso mit aller Macht versucht, ihn da in diesen Sitz reinzubekommen. Das ist auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben. Wenn du vom letzten Platz auf den ersten Platz fährst im Feature Race in der Formel 2, ist ein Bewerbungsschreiben, aber du hast es gesagt, wir halten dieses Thema mal einfach relativ kurz. Wir gehen noch mal kurz Ergebnisse durch, würde ich sagen. Einfach noch mal alles abrunden. Im Sprintrennen in der Formel 2 hat gewonnen, wie schon gesagt, Olli Berman vor Victor Martins und Dirksen. Und im Feature Race hat gewonnen, wie gerade erwähnt, Bortoleto vor Zane Maloney und Verschoor. Und wie auch schon erwähnt, wurde Olli Goethe im Feature Race 16.
Aber Perke, sehr geiles Formel-2-Wochenende. Hat mir sehr gefallen. Vor allem der WM-Kampf wird wieder spannend und das wird definitiv was, was wir weiterhin im Auge behalten werden. Kommen wir fix zur Formel 3 und dann, keine Sorge, geht's natürlich in die Königsklasse, in die Formel 1, aber Formel 3 gehen wir noch schnell rein, gucken uns das an. Es war ja das letzte Rennwochenende der Saison der Formel 3. Wir haben einen neuen Weltmeister. Wer das ist, kommen wir gleich zu. Gucken wir erstmal mit der deutschen Brille am Samstag rein. Und zwar gucken wir uns Tim Tramnitz an. Perke, der MVP, er hat es geschafft. Er hat endlich ein Rennen gewonnen. Tim Tramnitz hat das Sprintrennen endlich gewonnen.
Ja, und das ist geil. Und Tim Tramnitz hat ja so, wenn man uns zuhört, wir schwärmen ja eh immer von ihm. Ich glaube, er hat eine große Zukunft vor sich. Jetzt hat er seinen Rennsieg, das gönne ich ihm unfassbar, das finde ich super. Einige Leute haben ja dann auch wieder kritisiert, ey, der Kommentator von der Formel 3, der ist so abgegangen, weil ein deutscher Fahrer gewonnen hat. Und ich sage es mal so, klar, deutsche Brille ist auf, wenn es um Tramnitz geht, wenn es um Goethe geht, wenn es um Hülkenberg geht. Aber ich sag auch, eine deutsche Brille ist nicht immer schlecht. Ey, wir können doch auch mal die deutschen Fahrer in den Klassen, die wir haben, supporten und einfach zeigen, dass wir die supporten. Und wenn wir uns da für einen Tramnitz, für einen Goethe, für einen Hülkenberg freuen, warum nicht? Ich finde, das wird immer ein bisschen zu sehr kritisiert, wenn da extra auf die Deutschen geschaut wird. Weil warum sollten wir es nicht? Ich kann mich erinnern, als Pierre Gasly sein erstes Rennen gewonnen hat oder Ocon, wie da die französischen Kommentatoren dumm gegangen sind.
Crazy gegangen.
Warum können wir es nicht machen? Wir können doch auch, wenn Tramnitz gewinnt, einfach mal komplett bescheuert gehen und sagen, ey, geil, dass er gewonnen hat. Und das mache ich jetzt einfach. Geil, dass Tim Tramnitz dieses Rennen gewonnen hat. Ich freue mich unfassbar. Ja, Rennsieger ist doch einfach geil.
Und zudem am Samstag auch noch Ramos zum ersten Mal auf dem Podium gewesen. Also das war definitiv ein geiles Rennen. Sehr viel Action drin gewesen. Aber Perke, wenn wir von geilen Rennen reden, dann lass uns zum Sonntag gucken, weil, also, geiles Rennen, no joke, bei mir dieses Formel 3 Feature Race, es ist nicht auf dem Level, aber es ist so nah dran an Abu Dhabi 21, von der Spannung, von der Action, von dem Thrill, es war wunderschön, es war absolut perfekt, es war das beste Rennen aus allen Kategorien dieses Jahr, was wir gesehen haben, es war Perfektion durch und durch. Es war einfach göttlich.
Auf jeden Fall, weil es auch um alles ging. Es war nicht viel Abstand zwischen den WM-Führenden. Es konnten einige Fahrer die WM noch gewinnen. Am Ende haben wir, obwohl, wir sagen noch mal nicht den Weltmeister, oder? Sagen wir jetzt schon den Weltmeister? Wollen wir es jetzt schon spoilern, wer gewonnen hat?
Ach, gehen wir erstmal durch das pure Chaos durch, was wir hatten, weil es war komplett dumm. Also wirklich, die ersten paar Runden gefühlt jeder, was heißt die ersten Runden? Das ganze Rennen, jeder ist gefühlt in jeder Kurve von der Strecke geflogen und dann wieder raufgekommen. Also das ging komplett dumm. Wirklich, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr F1 TV habt, wenn ihr Sky habt oder irgendwie, wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Rennen nochmal zu gucken und ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es an. Wirklich. Es ist die beste Racing-Action, die ihr seit Jahren sehen werdet. Es war komplett dumm. Alle von der Strecke geflogen, wieder raufgekommen. Pures Chaos, durch und durch.
Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, Sonntag, wie ich das Rennen gesehen habe, weil niemand weiß, warum ich so früh wach war, ohne Wecker oder irgendwas. Und ich habe dir nur geschrieben, ey, guck dir das Rennen an. Guck dir das Rennen an, du wirst es nicht bereuen. Und du hast es getan und du hast es nicht bereut, würde ich mal behaupten.
Nein, ich habe es nicht bereut. Ich habe es ja erst heute Morgen noch geguckt, am Montag, weil ich habe es einfach nicht eher geschafft. Und ich habe wirklich die ganze Zeit, ich habe Insta komplett gemieden, die Insta-Stories komplett gemieden, ich habe Discord komplett gemieden, einfach nur, um mich nicht zu spoilern, wer Weltmeister wurde und wie das Rennen ausgegangen ist. Und bei Gott, es war so eine gute Entscheidung, weil einfach, wenn wir uns die letzten 5 Runden zum Beispiel angucken, es war so eng, wirklich jede Position, gerade dieses Three-Way-Battle zwischen vorne Roli, zwischen Mini und Mansell. Digga, einfach Mansell wurde als freaking Schutzschild von Mini genommen, um halt vorne Roli hinten zu halten, ihn dazwischen zu halten. Und bis zur letzten Kurve war Gabriele Mini Weltmeister der Formel 3. Und dann kommt Fornaroli einfach in die letzte Kurve, in die Parabolika reingedived, versucht alles, er riskiert alles, fährt rein und überholt ihn und wird in der letzten Kurve Formel 3 Weltmeister.
Ja, das war wirklich ein unfassbares Manöver, wie er da in Parabolika reingeht. Und da sind wir, Fornaroli, Weltmeister. Und was den Weltmeistertitel noch irgendwie besonderer macht, sag ich mal, er hat während dieser ganzen Saison nicht ein einziges Rennen gewonnen. Vom ersten Rennen an bis zum letzten in Monza weder ein Sprintrennen noch ein Feature Race gewonnen, gar nichts gewonnen. Und das zeigt einfach, wie unfassbar konstant er ist. Ich habe hier nochmal alle Ergebnisse offen. In zwei Rennen, das waren beides Sprintrennen auch noch, hat er keine Punkte geholt. Sonst hat er in jedem Rennen Punkte geholt, mindestens einen einzigen. Und das ist eine Konstanz, die haben wir so ewig nicht mehr gesehen, ohne einen Rennsieg Weltmeister zu werden. Aller Ehren wert. Das ist eine unfassbare Saison, die er gefahren ist. Und das zeigt einfach, Konstanz ist das Wichtigste, was du haben kannst als Rennfahrer. Es bringt dir nichts, wenn du 3-4 Rennen unfassbar gut bist und die gewinnst, aber den Rest des Jahres einfach nichts lieferst. Du musst jedes Rennwochenende da sein, ohne Ausnahme, wenn du ganz oben fahren möchtest. Das hat Fornaroli gezeigt. Konstant vom ersten bis zum letzten Rennen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und es wurde am Ende belohnt. Jetzt ist er Weltmeister, ohne Rennsieg. Ist doch geil.
Es ist einfach geil. Und genau das ist das, was du gerade gesagt hattest zu Isaac Hadjar. Er muss gucken, dass er genau das, was Fornaroli gemacht hat, jetzt konstant durchzieht. Dass er konstant ist, die Punkte reinholt. Und wenn es nicht viele sind, aber dass er einfach da ist und Punkte mitnimmt und die Ergebnisse heimholt. Und weißt du, an wen mich das erinnert, so ein bisschen die Leistung von Fornaroli? Es erinnert mich ein bisschen an Lewis Hamilton. Der Mann, also Lewis Hamilton ist für mich der Inbegriff von Konstanz, weil der Mann einfach immer da war. Er muss nicht immer Erster gewesen sein bei seinen World Championship Wins, aber er hat halt einfach die Konstanz gezeigt. Er war gefühlt immer auf dem Podium, er war da, hat Punkte mitgenommen, hat den Abstand, wenn er Punkte verloren hat, möglichst klein gehalten und er hat einfach immer letztendlich das gemacht, was er machen musste und deshalb ist er auch 7-mal Weltmeister geworden und das komplett verdient. Wäre sogar ein 8. Mal Weltmeister geworden, wenn in Abu Dhabi alles richtig gelaufen wäre von den Regeln. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Und das ist einfach Chapeau von Roli. Einfach krasse Leistung, muss man ganz klar sagen. Und es war ein Wochenende, Perke. Wir wussten, es konnten durch Goethe jetzt dann, weil er weg war, nur noch 6 Leute Weltmeister werden. Wir wussten, es wird komplett crazy gehen, dieses Formel-3-Wochenende. Und es hat so was von delivered. Es war einfach geil. Am Ende des Tages, sind wir mal ehrlich, das Überholmanöver in die Parabolika hätte im Nachhinein nicht unbedingt sein müssen, weil Gabriele Mini wurde noch disqualifiziert wegen einem Verstoß gegen die Regulations. Sein Reifendruck war nämlich zu niedrig. Das heißt, im Endeffekt wäre Fornaroli so oder so Weltmeister geworden. Aber das weißt du ja in dem Moment nicht und du musst halt einfach alles riskieren.
Das ist richtig. Jetzt auf dem Papier sieht der Abstand schon größer aus, als er jetzt die ganze Saison war oder auch auf der Strecke aussah. Jetzt wurde Fornaroli Weltmeister mit 23 Punkten Vorsprung vor
Mini. Ansonsten waren es 2. 2 waren es.
Richtig. Deswegen, das sieht jetzt deutlicher aus, als es eigentlich ist, halt durch diese Disqualifikation. Aber dieses Rennen war wirklich unfassbar. Es war wieder Werbung für den Formelsport. Es war Werbung für die Junior-Kategorien. Wir sind ja eh große Befürworter von den Junior-Kategorien. Wir sagen immer, wenn man auf Racing Action steht, Formel 2, Formel 3 ist der Place to be. Dann sollte man sich das angucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das hat dieses Wochenende wieder eindrucksvoll gezeigt. Also mehr bekommst du nicht, wenn du auf pure Rennaction, auf Spannung stehst. Und das ist, deswegen lieben wir die Junior-Kategorien, weil wir da auch mal andere Fahrer sehen. Da sehen wir jedes Wochenende gefühlt einen anderen Sieger in manchen Rennserien. Ist einfach geil, das anzugucken.
Genau das ist es. Und Perke, ich hoffe, unsere lieben Zuhörer konnten das jetzt verkraften, dass wir jetzt Formel 2 und Formel 3 mal so intensiv besprochen haben. Das haben wir ja gefühlt noch nie wirklich gemacht in dem Podcast. Formel 2 und Formel 3 mal so richtig dolle unter die Lupe genommen. Aber das war jetzt einfach notwendig, weil dieses Wochenende war zu gut, um es euch vorzuenthalten. Und jetzt, Perke, lass uns aber zur Königsklasse kommen. Du hast noch eine Sache, sehe ich?
Ja, ich würde noch ganz kurz abrunden, auch hier in der Formel 3 mit den fixen Ergebnissen der
Dann
Top 3.
Gerne.
Das würde ich noch fix machen. Und zwar Sprintrennen haben wir angesprochen, Tim Tramnitz gewonnen vor Ramos und Dunn. Und Flörsch wurde 16. Und im Feature Race hat gewonnen Megat Tunev, das jetzt ein bisschen untergegangen ist. Das tut mir ein bisschen leid für ihn, dass alles, was er gemacht hat, jetzt untergegangen ist. Aber so ist es. Am Ende wurde 2. eben durch diese Disqualifikation von Mini Fornaroli und Mansell wurde 3. Tim Tramnitz wurde 6. und Flörsch wird nicht aufgelistet in meinen Ergebnissen.
Okay. Was sind die WM-Standings
jetzt? Ja, das waren die Ergebnisse.
Was sind die WM-Standings jetzt am Ende? Wo ist Tim am Ende gelandet?
Fornaroli 1, Mini 2, Browning 3. Goethe wurde 7., auch wenn er dieses Rennwochenende nicht gefahren ist. Und Tim Tramnitz wurde am Ende 9. Er wäre 8. geworden, wenn Megat Tunev dieses letzte Rennen nicht gewonnen hätte.
Ist egal. Top 10 für die erste Formel-3-Saison ist absolut solide. Und da absolut sind wir wieder, richtig. Perke. Ich glaube daran, dass wir den Mann nächstes Jahr in der Formel 2 sehen werden. Du warst dir noch nicht so sicher von dem, von deiner Reaktion gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon reicht, aber auf jeden Fall, wenn er nächstes Jahr in der Formel 3 wird er mindestens fahren nächstes Jahr. Und wenn er da wieder so ähnliche Leistungen zeigt, dann sehen wir ihn spätestens in 2 Jahren auf jeden Fall in der Formel 2. Also früher oder später sehe ich ihn da auch.
Das Ding ist halt, wo für mich so der Vergleich herkommt, wenn man jetzt mal Olli Goethe und Tim Tramnitz anguckt. Olli Goethe war besser über die Saison hinweg, brauchen wir nicht drüber reden. Hat aber auch ein Rennen gewonnen, genau wie Tim Tramnitz es jetzt auch noch geschafft hat in Monza. Und Platz 7, Platz 9, wäre sogar Platz 8 gewesen, hätte Fornaroli sage ich jetzt schon, Megat Tunev, danke. Hätte Megat Tunev jetzt nicht noch das Feature Race gewonnen. Also so weit sind die beiden jetzt nicht auseinander gewesen am Ende des Tages. Beide sehr konstant. Und ich meine, in der F2 wird sicherlich auch der ein oder andere Sitz noch frei werden. Also daher, ich glaube, wir könnten vielleicht Tim Tramnitz noch in der Formel 2 sehen. Aber man muss natürlich auch gucken, oben bei der Formel 3 werden sicherlich auch einige versuchen, den Step-Up zu machen.
Auf jeden Fall. Aber du hast es schon, bevor ich die Ergebnisse vorgelesen habe angekündigt, lass uns aufhören mit den Junior-Kategorien. Lass uns jetzt wirklich in den Rennsonntag der Formel 1 gehen und in ein Ergebnis, mit dem wohl niemand so gerechnet hat. Also wirklich,
ich weiß
niemand.
Noch, wenn du hast mir geschrieben, lohnt es sich, das Rennen anzugucken. Und ich habe gesagt, bevor das Rennen zu Ende war, guckst dir an.
Ja, weil ich saß im Zug und das Internet der Deutschen Bahn, man kennt es, es hat nicht so mitgemacht, wie ich es wollte. Deswegen konnte ich das Rennen leider live nicht gucken. Aber es ist ein Ergebnis, wenn du Geld drauf gesetzt hättest. Ich weiß nicht, wie viel du dafür bekommen hättest, aber einiges bestimmt.
Ich wollte gerade sagen, einiges ist bestimmt gewesen.
Denn Charles Leclerc hat im Ferrari das Ferrari-Heimrennen in Monza gewonnen. Und es ist doch einfach geil.
Ganz ja, ehrlich, es ist traumhaft,
es wirklich. Ist, als ob die Saison geskriptet ist. Ein Charles Leclerc gewinnt in Monaco. Ein Charles Leclerc gewinnt jetzt im Ferrari in Monza. Lewis Hamilton gewinnt in Silverstone. Diese Saison ist geskriptet, da kannst du mir nichts erzählen. Das ist, irgendjemand hat sich da gedacht, boah, lassen wir die Saison doch mal so romantisch, wie es nur geht, irgendwie durchlaufen. Und so läuft es jetzt. Ein Ferrari ganz oben in Monza. Die Massen sind dumm gegangen, wirklich, als dann das Podium war. Und da hat man auch wieder gesehen, Monza oder generell Traditionsstrecken, wie es eben Monza eine ist, geben dir immer was, was dir andere Plastikstrecken, nenne ich sie einfach mal, nie geben können. Und zwar die Fans, die richtig mitfiebern von der ersten bis zur letzten Sekunde, wenn das richtige Team, wenn der richtige Fahrer gewinnt, die dann ausrasten. Sowas wird dir eine Strecke wie Vegas oder so niemals geben können oder Miami oder was auch immer. Sowas gibt dir Monza und das war doch einfach schön zu sehen, wie dann alle auf die Start-Zielgeraden, wie die Massen dahin geflutet sind, wie dann alle die italienische Hymne gesungen haben für Ferrari. Gibt's was Schöneres? Ich glaube nicht.
Es war perfekt, wirklich. Du hast gesagt, als ob's gescriptet wäre. Es war so geil. Leclerc fährt über die Linie. Weißt du, es hat mir diese letzte Runde, hat mir so Flashbacks gegeben. He won in Spa, he wins in Monza
wie
2019.
Es gab ja auch da wieder ein episches Commentary, das wir haben.
War es wieder von Crofty? Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Und wenn ihr das 1:1 nachlesen wollt, das ist heute die Folgenbeschreibung. Und mehr kommt heute auch nicht in die Folgenbeschreibung. Das kommt nur dieses Commentary kommt heute in die Folgenbeschreibung, weil mehr braucht man nicht. Das
ist Ich habe mit meinem Dad zusammen geguckt. Und wir haben über Sky geguckt gehabt. Tatsächlich, ich habe mal über Sky geguckt.
Das
man mag es kaum für möglich halten. Deshalb, weiß gar nicht, was Crofty gesagt hat. Und ich habe ja bis
dann musst du die Folgenbeschreibung heute
Social
lesen.
Media gemieden. Also ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was Crofty gesagt hat. Aber wirklich, in dieser letzten Runde, ich habe wirklich, als er in die Parabolika reingefahren ist, ich hab mir Crofty noch in Erinnerung gerufen, wie er damals 2019 gesagt hat. He won in Spa, he wins in Monza. Und Leclercs Reaktion, es war so geil. Er ist komplett ausgerastet. Jeder ist ausgerastet in Monza und du sagst es, es ist einfach das, was man sich wünscht, was man will in der Formel 1. Es ist pure Leidenschaft, pure Emotion und genau dafür ist die Formel 1 eigentlich da. Nicht für Plastikstrecken, wie du gesagt hast, wie Vegas oder Miami. Es war einfach geil.
So, aber jetzt mal vom emotionalen Punkt weg. Ja, wir finden es alle geil, dass Leclerc gewonnen hat. Haben wir abgehakt.
Ich glaube, heute kann man genügend Emotionen zeigen. Ich glaube, wir hatten genügend Rennen, wo man die nicht zeigen konnte. Da kann ein bisschen mehr Emotionen nicht schaden.
Das ist richtig. Aber dann ist doch die Frage, wie er es gewonnen hat. Und jetzt kommt ein Satz, bei dem ich nie gedacht habe, dass ich den in meinem Leben aussprechen werde. Weil Ferrari die beste Strategie von allen hatte.
Es hört sich komisch an, oder?
Das ist verrückt, weil Ferrari hat sich gedacht, ey, versuchen wir es mit einem One-Stopper. Wenn alle zweimal in die Box gehen, machen wir es nicht. Machen wir es ähnlich, wie es ein George Russell in Spa gemacht hat. Und fahren einfach mit einem Stop durch. Und es hat funktioniert. Bei anderen sind die Reifen schneller eingeklickt als bei Leclerc. Zum Beispiel auch bei seinem Teamkollegen Carlos Sainz, der scheinbar die Reifen härter rangenommen hat als Leclerc. Leclerc hat es aber geschafft, die Reifen am Leben zu halten, solange wie es einfach geht. Klar, am Ende waren die McLaren schneller. Da muss man nicht viel drum herum reden, aber nicht schnell genug, um Leclerc einzuholen. Und so hat einfach Leclerc gewonnen. Kurzer Funfact über den Sieg von Leclerc. Wusstest du, dass in dieser Saison Charles Leclerc, in Monaco hat er ja schon mal gewonnen, und auch da wurde Oscar Piastri Zweiter, und auch da wurde ein Max Verstappen nur Sechster. Vielleicht ist das die geheime Zutat.
Der
Piastri
Leclerc
muss Zweiter werden, Verstappen muss Sechster werden und dann gewinnt Leclerc.
Oh Mann,
vielleicht
das ist
wild. Es das.
Aber du hast Oscar Piastri gerade angesprochen. Können wir ganz kurz festhalten, dass Oscar Piastri ein gottverdammtes Meisterwerk dorthin gelegt hat? Ich fand es so geil. Du weißt, ich bin eh größter Piastri-Supporter, den du dir vorstellen kannst. Aber oh, ich hab's geliebt, dieses Rennwochenende. Es war so gut. Piastri war auf einem Level mit Norris. Dieses Überholmanöver, weißt du, in Turn, was ist es, 1, 2, in Turn 3 rein? Oder Turn 4 sogar? Turn 4.
Ich glaube,
es müsste 4, 5 sein, die Schikane.
Genau.
Boah, es war so gewagt. Es war aggressiv, aber es war auch fair. Und ich hab's geliebt. Es war einfach, weißt du, Piastri ist nicht so, ja, Norris, du führst jetzt, bist jetzt Zweiter, bist jetzt führender McLaren im WM-Kampf, komm, geh vor, ich halte dir so weg. Nein, es ist in your face. Der Mann hat Eier aus Stahl gezeigt. Und es war einfach geil, ich hab's geliebt. Und Piastri war dieses Rennen auch wirklich auf einem Level mit Norris konstant, wenn nicht sogar besser, für mich ein Ticken besser sogar noch gewesen. Weil er hat Norris problemlos in Schach halten können. Und ey, Chapeau Piastri. Ich habe richtig Bock auf nächstes Jahr, wenn Piastri dieses Jahr so durchfährt und der McLaren wieder gut ist. Ich glaube, wir werden einen richtig geilen Kampf auch zwischen Norris und Piastri dann teamintern noch weitersehen.
Ja, aber jetzt sage ich etwas, was dir überhaupt nicht gefallen wird. Das weiß ich schon.
Piastri-Hate, here we go.
Nein, ich hate nicht Piastri. Piastri kannst du nicht haten.
Nee,
Piastri
ist so ein cooler Typ. Du bist ja nur der wahre Mick Schumacher-Hater. Piastri ist ja.
Ich bin auch kein Mick Schumacher-Hater, aber zu mir kommen wir auch gleich nochmal. Ich liebe Oscar Piastri als Persönlichkeit, wie abgezockt er ist. Ich lieb's, der ist ein unfassbarer Fahrer. Aber wenn ich Teamchef von McLaren wäre, ich hätte das so unfassbar geile Überholmanöver nicht zugelassen. Ich hätte gesagt, nö, Oscar, du stichst da nicht rein, lass das. Weil du hast es gesagt, du findest es gut, dass es nicht so gemacht wird. Nur weil Norris im WM-Kampf ist, Oscar Piastri nicht. Ich finde, aus McLaren-Sicht muss man Lando Norris da vorne lassen, weil durch dieses Überholmanöver verliert Lando Norris an Schwung und fällt dann auch noch hinter Charles Leclerc zurück. Das heißt, Lando Norris verliert durch das Überholmanöver von Oscar Piastri indirekt zwei Positionen und nicht nur die eine. Das darf dir nicht passieren, wenn du um die WM fährst an einem Rennwochenende, an dem du siehst, der Red Bull ist nicht gut, Max Verstappen ist nicht gut. An dem Rennwochenende kann man richtig Punkte aufholen. Es darf für mich, aus meiner Sicht, darf es nicht der Fall sein, dass du einen Oscar Piastri so überholen lässt. Ey, wenn es auf einer Geraden passiert, ey, dann zieh vorbei. Aber es darf nicht passieren, dass Oscar Piastri überholt und Lando Norris dadurch so viel Zeit und noch eine Position indirekt verliert. Das würde ich niemals zulassen. Ein Lando Norris wäre jetzt auf jeden Fall mein erster Fahrer. Es gibt zwar die Papaya-Rules, wie man jetzt hört, ey, ihr dürft gegeneinander fighten, aber lasst euch extra viel Platz, also einfach nur die normalen Teamfight-Regeln, die man jetzt als Papaya-Regeln ausgerufen hat. Gut, dass es die gibt. Gut, dass man am Ende nicht getauscht hat. Das ist auch wieder der Punkt. Am Ende hat man ja spekuliert, ey, lässt man jetzt Norris einfach vorbei an Piastri. Finde ich gut, dass man es nicht gemacht hat, weil am Ende hat Oscar Piastri das Rennen geliefert. Aber dieses Überholmanöver darf aus meiner Sicht so nicht passieren.
Aber du musst schon zugeben, es war ein verdammt geiles
Natürlich, es war ein unfassbar geiles Überholmanöver zum Angucken. Es war unfassbar geil. Aber wie gesagt, aus McLaren-Sicht darf das so nicht passieren. Und so solche Manöver dürfen in den nächsten Rennen auf gar keinen Fall gegen Lando Norris passieren oder auch gegen Oscar Piastri. Lando Norris sollte nicht gezwungen sein, solche Überholmanöver zu machen. Man muss alles auf Norris setzen, weil wenn man es jetzt sieht, man hatte wieder die Chance zu gewinnen. Am Ende holt man wieder nur 8 Punkte auf Max Verstappen. Das 7, ist,
soweit ich weiß.
Lando Norris hatte die schnellste Runde. Es sind 8 Punkte, die man aufgeholt hat. Lando Norris hat am Ende 16 Punkte geholt, Max Verstappen 8. Du musst mehr aufholen. Es sind immer noch es sind 62 Punkte immer noch in der WM, die Lando Norris hinten ist. Da wäre schon cooler gewesen, wenn du knapp 20 Punkte heute gestern gut gemacht hättest, als nur 8. Weil 8 bringen dir long term gar nichts. Du musst alles auf Lando Norris setzen. Ich liebe Oscar Piastri auch. Ich liebe seine Leistung. Ich liebe seinen Charakter, wie er sich gibt. Aber du kannst einen Oscar Piastri nicht mehr so fahren lassen, wie du ihn jetzt fahren lässt. Das funktioniert nicht, wenn du Weltmeister werden willst.
Also, ich verstehe die Team-Aspekt-Seite sehr. Und glaub mir, bei mir als Teamchef würde ich auf einmal um eine WM fahren. Ich würde es genauso machen. Brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Aber aus Fansicht, ich habe höchsten Respekt vor McLaren und vor allem auch vor Ferrari. Ferrari hat es ja auch immer gemacht. Allein, wenn du zurückdenkst an letztes Jahr, wo Leclerc und Sainz sich so unfassbar hart gebettelt haben in diesem Ferrari. Und die sind fast kollidiert. Und man hat sie auch fighten lassen. Weißt du, es ist so dieses, macht, solange ihr fair seid, solange ihr nicht crasht oder irgendwas, fightet. Und genau das liebe ich. Weil es ist nicht wie bei Red Bull, ja, lass ihn durch oder halt ihn auf oder so. Aber es ist wirklich einfach fair den Fahrern gegenüber und für uns Fans. Oh, es ist ein Augenschmaus. Und das habe ich natürlich geliebt. Natürlich ist es dumm von McLaren, wenn man sagt, ey, die fighten jetzt so und verlieren im besten Fall noch Positionen dadurch oder verlieren halt einen Rennsieg. Aber es war wirklich, wirklich schön mit anzusehen. Und was auch schön mit anzusehen war, das haue ich jetzt hier einfach mal mit dazwischen. Ich muss ein Lob aussprechen an Sergio Perez. Weil ich finde, Sergio Perez hat sich dieses Wochenende wirklich gut geschlagen für die Verhältnisse. Er war nicht ewig weit weg von Max Verstappen für einen Teil. Und er hat auch wirklich, was Verteidigungsmanöver angeht, sehr, sehr geile Arbeit geleistet in einigen Fällen. Ich fand, positives Wochenende von Perez, aus der schlechten Situation von Red Bull jetzt mal betrachtet, war echt gelungen. Ist das oder sein Bestes seit langem gewesen, meiner Meinung nach. Ist zwar immer noch verbesserungsfähig, brauchen wir nicht drüber reden, aber es war definitiv ein deutlicher Schritt für mich in die richtige Richtung. Und das finde ich einfach schön, dass es vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen ins Rollen kommt und mal gucken. Das wird schon irgendwie.
Ja, gerade wenn man sieht, im Qualifying war Perez 400stel nur von Max Verstappen entfernt, das ist nichts. Klar, Max Verstappen auch nicht seine beste Runde im Q3 sehr gestruggelt. Hätte ein Max Verstappen seine Q2-Runde gehabt, wäre zwar immer noch von 7 gestartet, aber immerhin 4 Zehntel schneller gewesen oder 3,5 Zehntel, dann wäre das wieder deutlich gewesen. Am Ende waren es nur 400stel zwischen Perez und Verstappen und es sah gut lange so aus, als ob Perez im Qualifying sogar Max Verstappen schlagen kann. Deswegen kann ja nur zustimmen, gutes Wochenende von Perez, wenn man die Bedingungen sich ansieht, die Red Bull einem liefert zurzeit, das passt.
Im Endeffekt, Perke, du musst es so sehen, wenn Max Verstappen seine guten Runden hinbekommt, dann judgen wir ihn
dann
ja
ist
auch
er immer
quasi
besser
darauf. Und wenn Max Verstappen halt seine schlechte Runde nur hinbekommt, dann müssen wir ihn halt aber auch darauf judgen, weil wir judgen auch Perez darauf, wenn er nur eine schlechte Runde hinkommt und nicht, wenn er eine seiner guten Runden gefahren ist. Also im Endeffekt, Perez war im Qualifying on level mit Max Verstappen, weil Verstappen es einfach nicht hinbekommen hat. Punkt. Und overall, solides Wochenende, hat mir gefallen. Improvement ist noch da, ist noch möglich, aber definitiv Schritt in die richtige Richtung für mich. Gehen wir weiter. Williams, ein Team, von dem ich viel erwartet habe dieses Wochenende.
Ey, du hast auch was bekommen. finde ich.
Ich habe auch was bekommen, ja, definitiv. Gucken wir uns mal Franco Colapinto an. Ich meine, es war sehr, sehr, sehr spontan. Sind wir mal ehrlich, es war jetzt nicht über die Sommerpause. Wir haben es in der Pre-Weekend-Show oft genug beredet. Es wäre besser gewesen, hätte man es in der Sommerpause gehabt, dann hätte man ein bisschen mehr Zeit zur Eingewöhnung gehabt. Aber overall, ich glaube, ich muss hier, ich habe privat mit dir geschrieben gehabt, hatte ein bisschen
Kritik geäußert. Du hast ihn geäußert. Schon sehr geshit-talkt.
Ich habe ihn schon
geshit-talkt. Qualified Gang draufgehauen.
Richtig, habe ich. Ich glaube, ich musste aber auch ein bisschen zurückrudern, weil das Ding ist, ich glaube, ich muss es ein bisschen von dem Blickwinkel wie mit Antonelli und der Formel 2 betrachten. Gib ihm einfach ein bisschen und vielleicht pendelt sich das dann ein. Wir brauchen nicht darüber reden, Perky, dass wir den Mann nach dieser Saison erstmal nicht mehr in der Formel 1 sehen. Das ist,
ja,
das ist,
der wird
das
wieder ist Formel klar. 2 fahren.
Aber ich glaube, ich gebe ihm jetzt einfach mal, keine Ahnung, 3-4 Rennen, halt mich ein bisschen zurück.
Das finde ich
dann,
auch schön.
Und dann bringe ich nochmal, wenn es angebracht ist, Kritik an Williams. Aber jetzt für den ersten Impact, es war ein okayes Rennen. Es war nichts Überragendes. Es war
voll solide.
Ich
fand das richtig gut. Sogar wenn man sich ansieht, P12 ist solid Ergebnis. Nur 14 Sekunden hinter Albon, das ist voll fein. Wenn du in deinem ersten Rennen 14 Sekunden hinter einem Fahrer wie Albon ins Ziel kommst, dann kannst du voll damit zufrieden sein. Wenn man sieht, Albon hat 2 Punkte geholt, Albon wurde 9. Nicht ewig weit weg von ihm. Ey, voll solid. Nicht überrundet worden, anders als 6 andere Fahrer. Colapinto, voll solid Wochenende. Gerade das Rennen. Qualifying war unlucky, dass er dann 18. wurde. Es war auch nicht viel Abstand auf P16 zum Beispiel. Rennen war super. Ja, im Rennen habe ich von Colapinto gar nichts auszusetzen. 1-2 gute Manöver gehabt. 6 Positionen am Ende nach vorne gearbeitet. Wie gesagt, nicht ewig weit hinter Albon gewesen. Unfassbar. Also das ist ein Wochenende, an dem man sich auf jeden Fall hochziehen kann, würde ich sagen.
Ich glaube, es wird jetzt auch interessant zu sehen, wie es über die nächsten Rennwochenenden verläuft. Weil wir haben auch ganz klar im Vorhinein gesagt gehabt, dass Monza nun mal die beste Chance ist, um zu zeigen, was er kann. Ja. Und dass es einfach, also nicht einfacher wird. Es wird eigentlich nur noch schwerer jetzt mit den nächsten Rennwochenenden. Also mal gucken, wie das so läuft. Aber das war ja nicht das Einzige, was bei Williams so dieses Wochenende wirklich abgegangen ist. Weil es gab, wenn wie du mich so ein bisschen bezeichnet hast, übers Wochenende Shit-Talk, gab es auch ein bisschen so von James Vowles gegenüber Mick Schumacher, so hat sich das angefühlt jedenfalls.
Boah, ich würde nicht Shit-Talken nennen, aber generell.
Ja, ich würde es schon in die Richtung Shit-Talken nennen, also das hat mir schon ein bisschen Perke-Vibes gegeben.
Ja, das kann sein, ja. Also generell wurde Vowles gefragt, warum man sich für Colapinto entschieden hat und was mit den anderen Optionen ist. Da hat er direkt gesagt, dass so mäßig die Gerüchte über Lawson stimmen, dass die Verhandlungen mit Red Bull einfach sehr schwer waren und man sich deswegen gegen ihn sofort entschieden hat. Und dann hatte man nur die Entscheidung Mick oder einen eigenen aus der Akademie. Und dann hat er gesagt, Mick ist ein guter Fahrer, aber Mick ist mäßig nichts Besonderes. Mick ist nicht special, Mick ist gut, aber nicht besonders. Und
so, jetzt also, höre ich von Perke erstmal zutreffend. Also wenn du das sagst, dann bist du Delulu, aber sowas von.
Er ist nichts ganz Besonderes.
Der Mann hat Formel 4, Formel 3 und Formel 2 gewonnen.
Ja, aber ich sag mal so, wenn Vowles der Meinung ist, dass Mick gut ist, aber nicht besonders, das zeigt ja, dass Vowles von Anfang an nicht zu 100% von Mick überzeugt ist. Und dann finde ich es aus seiner Perspektive richtig, Mick nicht zu nehmen. Weil wenn du nicht von einem Fahrer 100% überzeugt bist, dann hat der Fahrer bei dir irgendwie direkt, auch wenn es unterbewusst ist, einen schwereren Stand als ein Fahrer, von dem du voll überzeugt bist.
Quasi Mick bei Haas.
Quasi. Und deswegen finde ich es dann auch die richtige Entscheidung von Williams zu sagen, ey, wir investieren gerade Millionen von Millionen in unser Nachwuchssystem. Dann lass uns einfach irgendeinen Fahrer hochholen und dem ein halbes Jahr geben, um den weiterzuentwickeln. Ob das all in all die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht, haben wir ja auch schon angezweifelt. Aber ich finde es in dem Zusammenhang richtig, dass du Mick nicht holst, wenn du nicht zu 100% von ihm überzeugt bist. Weil das wäre für dich als Teamchef nicht gut, weil du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, was wäre, wenn ich jetzt doch einen anderen geholt hätte, von dem ich mehr überzeugt gewesen wäre. Das wäre fürs Team nicht gut, weil man weiß, man ist ganz oben von Mick nicht überzeugt. Warum sollten wir dann von ihm überzeugt sein? Und das wäre für Mick nicht gut, weil er das Vertrauen einfach nicht zu 100% spüren kann von einem Teamchef, der von vornherein sagt, weiß ich nicht, ob er überhaupt so gut ist, wie ein Fahrer, den ich in meinem Team haben möchte. Deswegen für Mick vielleicht die bessere Entscheidung, dass das dann nicht geworden ist. Fürs Team dann die bessere Entscheidung, wenn man sagt, Colapinto vertraut man zu 100%, in ihm sieht man was, vielleicht auch mehr als die generelle Öffentlichkeit, dann zweifle ich die Entscheidung jetzt einfach mal so aus Teamperspektive erstmal nicht an.
Siehst du, Perke, das ist zum Beispiel ein Punkt, mit dem ich übereinstimmen kann, dass man eben von der ich sag jetzt mal, Harmonie dann sagt man, trifft eher die Colapinto-Entscheidung als die Schumacher-Entscheidung. Womit ich aber halt nicht übereinstimmen kann, waren die Aussagen von James Vowles, dass der Mann so nach dem Motto Durchschnitt ist. Der Mann hat Formel 4, Formel 3, Formel 2
gewonnen. Na, er hat ja gesagt, er ist gut. Er ist ein guter Fahrer, hat er ja gesagt.
Aber wenn du Formel 4, Formel 3 und Formel 2 gewinnst, dann bist du
dann bist nicht du ein nur guter gut. Fahrer. Dann bist du auf jeden Fall mindestens ein sehr guter Fahrer.
Und das Ding ist, Toto Wolff hat sich ja danach auch recht schnell zu Wort gemeldet gehabt über diese Aussage und hat Mick Schumacher sehr in Schutz genommen gehabt. To be fair, James Vowles hat dann nochmal ordentlich zurückgerudert nach dem ganzen natürlich. Medialen Shitstorm, den es dann gab. Sicherlich war der Shitstorm vielleicht auch ein bisschen viel für so eine doch recht simple Aussage. Aber am Ende des Tages, ich bleibe immer noch dabei, dass Mick besser als okay und gut ist.
Ja.
Ich glaube, es wird jetzt sehr schwer werden für Mick, noch einen Sitz zu bekommen, weil Williams die Tür zu ist. Ich meine, Audi ist eine Option, aber realistisch gesehen wird es auch bei Audi sehr, sehr schwer werden und über V-Cup brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also, wenn da jetzt nicht irgendwas Besonderes noch passiert, hat Mick Schumacher, glaube ich, sehr, sehr schlechte Karten.
Jemals aber wieder in die Formel 1 zu kommen.
Genau, jemals wieder in die Formel 1 zu kommen, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl.
Weil irgendwann bist du auch zu lang raus. Irgendwann sagen die Teams, ey, der ist jetzt schon so lang nicht mehr gefahren. Irgendwann ist auch
gut. Aber da kann auch wieder Nick de Vries das Gegenteil dafür sein. Oder ein Danny Kvyat, den man damals geholt hatte, nochmal zu
AlphaTauri.
Also da gibt es schon ein paar Gegenkandidaten, die jetzt nicht unbedingt den Standpunkt fördern, aber grundsätzlich ja, wenn du lang raus bist, sinkt deine Chance umso weiter, dass du halt nicht mehr zurückkommst in die Formel 1. Wer allerdings auch nicht wahrscheinlich zurückkommt in die Formel 1 fürs nächste Rennen jedenfalls, ist Kevin Magnussen. Der Mann hat nämlich jetzt endlich seine 12 Penalty Points voll und
du mir darauf gewartet hast, dass kommen.
Es war doch eine Frage der Zeit, bis es passiert, sind wir mal ehrlich.
Wahrscheinlich und schon, ja.
Ich war mir ehrlicherweise nicht zu 100% sicher, ob es dann auch wirklich passieren wird. Ich meine, ja, es steht im Regelbuch, aber wird es wirklich passieren? Das stand so noch ein bisschen in den Sternen bei mir, aber es wird wahrscheinlich passieren, beziehungsweise es passiert, dass Kevin Magnussen safe das nächste Rennen in Baku nicht fahren wird, weil der Mann gesperrt ist.
Ja, die Situation war, in der zweiten Schikane hat Magnussen sich ein bisschen verbremst, hatte ein Lockup, ist dann irgendwie, hat dann Gasly als Bremsklotz benutzt. Gasly war leider zur falschen Zeit am falschen Ort und deswegen gab es die zwei letzten Penalty Points für Magnussen. Jetzt ist die Frage, wer ersetzt ihn? Antwort sollte ganz einfach sein, wenn alle Parteien mitspielen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ayao Komatsu hat auch schon gesagt, ey, Berman ist eigentlich unser Mann. Ich meine, der fährt auch nächstes Jahr für uns. Offiziell ist Berman halt noch Ferrari-Fahrer. Deswegen muss man das mit Ferrari abklären, wenn Ferrari ihn nicht freigibt. Dann muss
wir halten fest, die Offices von Haas und Ferrari sind legit wahrscheinlich 50 Meter Luftlinie auseinander.
Das ist richtig, aber wenn für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ferrari Berman nicht freigeben sollte, muss man sich anderweitig umschauen. Natürlich gehe ich stark davon aus, dass Berman nächstes Rennen im Auto sitzen wird. Jeder geht davon aus, Ferrari wird sich da jetzt nicht querstellen und sagen, nö, der fährt einfach nicht. Ferrari wird den freigeben, besonders mit dem Blick, dass Berman einfach nächstes Jahr komplett für Haas fährt. Es würde gar keinen Sinn für Ferrari ergeben, den jetzt nicht freizugeben für das eine Rennen, weil man will ja auch für den Fahrer, den man selbst ausgebildet hat, das Beste. Und es ist ja für einen selbst auch besser, wenn man sagt, unser Fahrer aus der Akademie, der ist ein richtig guter geworden. Das ist nochmal Lob für die eigene Nachwuchsarbeit. Deswegen würde es gar keinen Sinn ergeben, ihn nicht freizugeben. Ich sag mal, zu 99,9% wird Berman in Baku im Haas sitzen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich gehe davon aus. Falls es nicht der Fall sein sollte, hätte ich allerdings auch keinen Plan mehr, wer es sein könnte. Aber es würde auch keinen Sinn ergeben, wenn du Olli Berman da jetzt nicht einfach reinsetzt. Ich meine, der Mann fährt nächstes Jahr, gib ihm die Erfahrung, dann kann er sich gleich ein bisschen weiter drauf einstellen. Seine Formel-2-Saison ist eh den Bach runtergegangen. Also daher, es würde einfach Sinn ergeben, den Mann da reinzusetzen. Naja,
gut. Guck mal, wer ist denn gerade Reservefahrer bei Haas? Ja, Fittipaldi und Berman.
Ja, sind wir mal ehrlich. Berman
ist da auch noch Reservefahrer.
Warum Fittipaldi da reinsetzen? Es würde keinen Sinn ergeben.
Ja, aber es wäre die zweite Option, wenn Berman sagt nein, dann ist es Fittipaldi wahrscheinlich. Es wird Berman.
Ja.
Müssen wir nicht drum herum reden.
Die Frage ist, Perke, wer ist es geworden? Das können wir jetzt auch noch schnell bei Kicktipp und F1 Fantasy nachgucken. Wer ist es denn geworden, der dieses Rennwochenende dominiert hat? Ich gucke wieder Kicktipp, wie üblich,
alles
nach.
Alles klar.
Und du guckst F1 Fantasy nach. Ich glaube, das sollte diesmal auch recht. Gucken wir mal. Na, es ist nicht eindeutig. Okay, Platz 1 dieses Wochenende teilen sich mit 28 Punkten Vettel und Janine, hoffe ich jetzt mal. Janine 05 oder Janine, wie auch immer. Dann auf Platz 3 mit 26 Punkten FK1 SR und gesamt bleibt alles unverändert. Auf 1 weiterhin Nico, auf 2 Simon der Echte und auf 3 Fossibärchen, Anni auf 4 und Sergian auf 5.
Ich muss dir jetzt leider mitteilen, dass meine F1-App nicht lädt. Das heißt, alles ich kann klar. Die F1-Fantasy-Ergebnisse das heißt, leider gerade nicht machen.
Ich gehe mal rein, schauen wir uns das mal an.
Das ist jetzt ja nervig. Und jetzt habe ich mich darauf gefreut hier. Naja, ey, also F1-Fantasy vernachlässige ich auch. Kicktipp, das sage ich. Ich hatte vor dem Qualifying einen Kicktipp. Ich habe so eine Viertelstunde vor dem Qualifying mein Ergebnis verändert. Hätte ich es nicht verändert, hätte ich das Qualifying zu 100% richtig getippt, die Top 4. Aber natürlich Viertelstunde vor dem Qualifying noch mal gedacht, nee, das geht nicht so.
Dann das ist ungünstig. So, dann F1 Fantasy. Dieses Rennwochenende gewinnt Ian mit 332 Punkten, dann auf 2 Peter mit 253 Punkten, also ordentlich abgeschlagen, dann auf 3 Thomas mit 239 Punkten. Und wenn wir uns alles anschauen, dann bleibt auf 1 Maurice, auf 2 Felix und auf 3 neu dabei ist Peter. GGs an alle bei F1 Fantasy. Perge. Es war eine wunderschöne Episode. Es war ein wunderschönes Wochenende. Ich fand ehrlicherweise, es war für mich alles in allem betrachtet, mit Formel 2 und Formel 3 kombiniert, das beste Rennwochenende, was wir dieses Jahr hatten. Bis
das
jetzt.
Kann ich verstehen, ja.
Außerdem, es würde uns mal interessieren, wie ihr jetzt zu dem Thema steht, dass wir ein bisschen mehr Formel 2, Formel 3 mit reingenommen haben in die Episode. Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Gebt uns gerne ein bisschen Feedback dazu, ob ihr Fans davon seid oder eher nicht und wir uns eher auf Formel 1 weiterhin fokussieren sollten. Ich meine, Formel 3 ist eh kein Thema. Die Saison ist vorbei. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter, immer weiter zu sehen, ob euch der Podcast gefällt oder nicht. Perke, ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne Episode.
Ich bedanke mich bei dir.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns am Donnerstag zu einer News-Episode, wenn ich mich nicht
irre. Richtig, zu einer komplett normalen,
ist jetzt eigentlich schon Herbst,
langweiligen
News. Ist jetzt schon Herbstpause?
Nee, noch, wir haben noch Baku und ich meine Singapur vor der Herbstpause.
Oh, dann sind es sogar noch ein bisschen. Alles klar.
Das also heißt zwei jetzt Rennen haben wir auf jeden Fall. Es waren 4 Rennen zwischen Sommerpause und Herbstpause. Ja, Aserbaidschan und Singapur haben wir dann noch und dann haben wir wieder einen Monat Pause. Aber dafür sind Aserbaidschan und Singapur direkt wieder ein Doubleheader.
Das heißt, wir haben jetzt eine Woche Pause. Das heißt, jetzt Donnerstag eine schöne News-Episode. Und dann wäre Montag ja eigentlich, wenn ich mich nicht irre,
Undercut Unleashed.
Es wäre mal an der Zeit. Also, freut euch drauf. Wir hören uns dann am Donnerstag und dann wieder am Montag. Bis dahin, haut rein, habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.